Ja, die Globalisierungskritik, so verspricht der Titel dieses Vortrags zu erläutern, steht in irgendeinem Verhältnis zum Liberalismus des autoritären Staates. Um darzulegen, in welchem Verhältnis, werde ich im Folgenden auf zwei Ebenen reden. Die erste Ebene ist die Darlegung einiger Kernpunkte des Inhalts und des gesellschaftlichen Kontextes neoliberaler Ideologie. Ihr merkt schon, neoliberale Ideologie und Liberalismus des autoritären Staates sind bei mir Synonyme. Das werde ich in diesem ersten Teil auf der ersten Ebene auch begründen. Die zweite Ebene ist eine Reflexion darauf, wie es zu der verzerrten Wahrnehmung des Neoliberalismus durch die globalisierungskritische Neoliberalismuskritik kommen kann. Dass ich so vorgehe, impliziert einen relativ pauschalen Umgang mit dem, was im engeren Sinne Neoliberalismuskritik und Globalisierungskritik ist und ist keine direkte immanente Kritik. Also ich werde mich nicht an einzelnen Material einzelner Theoretiker oder Theoretikerinnen aus der Bewegung abarbeiten. Das hat hauptsächlich den Grund, dass das zusätzlich zum anderen Teil zu umfangreich geworden wäre. Es ist eigentlich die lauterere Variante. Ich werde es ein bisschen anders machen, vielleicht seid ihr am Ende auch damit einverstanden. Die Globalisierungskritik, so scheint es seit der Finanzkrise 2008, ist momentan am Ende. Und ihre Protagonistinnen scheinen noch ratloser, als sie es ohnehin schon immer waren. Der Grund hierfür ist auf den ersten Blick einfach zu benennen. Die Kritik des Neoliberalismus hat mit der Wiederentdeckung des starken Staates gegen die Krise, also 2008 folgende, seinen rebellischen Anstrich völlig verloren. Selbst die SPD hat ihn inzwischen als Feindbild entdeckt. Damit lässt sich schlecht Barrikade spielen und NGO machen. Der linken Globalisierungskritik reißt das schlagartige Erblassen des rebellischen Scheins der Neoliberalismuskritik deswegen den Boden unter den Füßen weg. Weil sie es selbst waren, die diese als ihr Alleinstellungsmerkmal im allgemeinen Kuddelmuddel propagiert hatten. Hier kommt ein Zitat aus der Wikipedia, so dass ich benutze, einfach mal so um den allgemeinen Stand darzustellen. Zitat, die Positionen, die Globalisierung völlig vollständig ablehnen und die globale Verflechtung reduzieren wollen, werden als Globalisierungsgegner bezeichnet. Davon zu unterscheiden ist eine Globalisierungskritik im engeren Sinne, die sich beispielsweise gegen den Neoliberalismus richtet und für eine andere Globalisierung eintritt. Das ist ein Wikipedia-Artikel, aber der entspricht durchaus der Selbsteinschätzung von Gruppen aus dem Attac-Spektrum oder aus dem BUCO oder wer da so aktiv ist in dieser Bewegung. Zwischen Neoliberalismuskritik und Globalisierungskritik ist also zu unterscheiden. Ich werde zwar nur von denjenigen reden, die beides betreiben, also nur diesen spezifisch sich selbst als links- bis linksradikal verstehenden Teil, aber innerhalb des Denkens dieser Bewegung hat beides offensichtlich jeweils eine eigene Bedeutung. Ich fange an mit der Globalisierungskritik. Das zentrale Motiv, das die sogenannte globalisierungskritische Bewegung popularisiert hat, ist die Vorstellung, durch irgendwie geartete Internationalisierung sei ein Macht- und Bedeutungsverlust des Staates eingetreten. Das ist die Grundidee. Der wiederum, also der Macht- und Bedeutungsverlust, hat abzulehnende Auswirkungen. Dass ein solches Motiv von jenem Teil der Linken vorangetrieben wurde, der sich dem Internationalismus besonders verpflichtet sah, ist eine der Merkwürdigkeiten, mit der die Entstehung der Globalisierungskritik, das fängt so Mitte der 90er an, größer zu werden, mit der die Entstehung der Globalisierungskritik behaftet ist. Also mit dem Internationalismus, also der BUCO zum Beispiel, hat sich immer in den 80er Jahren und auch davor als eben internationalistischer, ganz explizit internationalistischer Teil der Linken verstanden. Also die haben Solidaritätsarbeit in einzelnen sozialistischen Ländern in Südamerika gemacht und sowas. Und warum auch die auf einmal Internationalisierung beklagen, ist ein recht seltsamer Umstand. Kein Wunder, dass hier der rebellische Anstrich mehr als die halbe Miete ist. Bei genauerer Betrachtung aber ist der Gedanke vom Machtverlust des Staates bereits auf formaler Ebene von recht eigenartiger Gestalt. Also mich interessiert jetzt gar nicht mehr so genau, wer das mit welchem Inhalt sagt, sondern was wird da überhaupt gesagt, in welchem Ton wird da überhaupt gesprochen. Einerseits ist dieser Gedanke vom Machtverlust des Pudels Kern, um den sich die Kritik dreht. Gäbe es ihn nicht, fehlte der Bewegung der Anknüpfungspunkt an die gesellschaftliche Realität. Andererseits aber, und das macht den Gedanken so eigenartig, wird er politisch von niemandem vertreten. Eine dem entgegengesetzte Ermächtigung des Staates, zu was auch immer, ist kein Standpunkt, der bezogen werden kann. Des Pudels Kern ist der Gedanke, weil alle, die sich auf die globalisierungskritische Bewegung beziehen, sich zu ihm verhalten müssen. Der Ankündigungstext zu dieser Ringvorlesung stellt ja völlig zu Recht fest, dass, Zitat aus dem Ankündigungstest, Testtext, dass von Günter Grass bis Heiner Geißler, vom Großteil der Linken über die Grünen bis zur NPD, ist die Globalisierung zum Schlagwort für unzählige Missstände in der modernen Welt geworden. Oder besser, sie war es geworden. Abgelöst wurde er, deswegen ist es ein bisschen, deswegen ist die Bewegung am Ende, abgelöst wurde er, so mein Eindruck, von einem anderen Gedanken mit den gleichen formalen Eigenarten, aber völlig gegenteiligem Inhalt, dem von der krisenlösenden Omnipotenz des Staates. Also vorher konnte der Staat gar nichts, auf einmal haben alle das Gefühl, der kann wieder alles. Wie es kam, man weiß es nicht, auf jeden Fall wird inzwischen anders gedacht. Soweit sind diese beiden Gedanken aber gar nicht voneinander entfernt und ich hoffe, das wird im Laufe des Referats klarer werden. Zunächst aber zur weiteren Charakterisierung der nicht inhaltlichen, sondern formalen Eigenarten dieser beiden Gedanken. Denn einerseits handelt es sich bei ihnen um Mittelpunkte, das hatte ich gesagt, andererseits aber sind sie nicht der gemeinsame Nenner, den alle Beteiligten teilen. Denn die Frage, was er denn bedeutet, wird auf viele verschiedene Weisen beantwortet. Auf der einen Seite gibt es offen rechte bis rechtsradikale Positionen, denen die Macht des Staates über alles geht und denen die Globalisierung mehr oder weniger ein Synonym für der internationale Jude oder die jüdische Weltverschwörung ist. Über den Antisemitismus in der Bewegung werde ich heute nicht reden, da gibt es ja eine eigene Veranstaltung zu, das könnt ihr im Hinterkopf behalten, aber das wird nicht mein Thema sein. Ich wollte es nur einmal kurz in Erinnerung rufen und gleich auch einmal kurz damit argumentieren. Ein großer Teil der linken Globalisierungskritik nimmt dies wahr und will ihr Engagement so selbstverständlich nicht verstanden wissen. Daher die Bemühung um Abgrenzung über das Ticket Neoliberalismuskritik. Umgekehrt gibt es das Abgrenzungsproblem bei den Nazis auch, die es zumeist vorziehen, von Globalismus zu reden. Es kann zwischen diesen beiden Positionen keinen Kompromiss geben. Auf einer solchen unmittelbaren Ebene, also mit dem bloßen Hinweis, das funktioniert ja wie bei den Nazis, also diese Kritik gibt es ja auch, kann die Kritik der Globalisierungskritik nicht erfolgen. Hinzu kommen vielerlei Widersprüche unter den Befürworterinnen der anderen Globalisierung selbst. Auch unter ihnen gibt es keinen gemeinsamen Nenner, aus dem ein politisches Programm folgen könnte. Für die einen ist die Globalisierung ein objektiver ökonomischer Prozess, der die Staaten von sich aus machtlos macht. Also da muss keiner was zutun, das passiert so, aufgrund gesellschaftlicher Gesetze, ist die eine Idee. Und für die anderen, das ist die Mehrheit, sind die Staaten für ihre Machtlosigkeit selbst verantwortlich, weil sie allesamt eine Politik verfolgt haben, die sie selbst entmachtet. Das ist also die Verbindung zur Neoliberalismuskritik. Die neoliberale Ideologie soll diejenige Ideologie sein, die zu dieser Selbstentmachtung der Politik und damit dem Machtverlust des Staates führt, beziehungsweise geführt hat. Dies alles soll im Interesse des Profits des großen Kapitals geschehen. Dass das Interesse daran hätte, glauben zu machen, dass weder sie noch die Bourgeoisie, sondern schicksalhafter Sachzwang herrsche. Also das so im Groben ja die Kritik, die dann immer fällt. Es gibt aber eine Alternative gegen den Sachzwang und so weiter, fangen dann die Flyer an. Oder hören sie auf, ihr kennt das alles. Aber auch aus dieser relativ einheitlichen Auffassung folgt nicht wirklich politische Forderungen. Nun ist es zwar in den meisten Fällen völlig angemessen, auf konstruktive Forderungen zu verzichten, das heißt, man könnte da eigentlich ein Lob der Bewegung draus machen, der aber gleichzeitig so viel Bekenntnisse zum Reformismus abgibt, sollte das nicht tun. Was es gibt, also so etwas wie die Forderung nach Wiedererlangung der Kontrolle über die Finanzmärkte mit der Tobinsteuer, ist ja so abstrakt bestimmt wie das Geld, das damit eingenommen werden soll. Die Bewegung, lässt sich zusammenfassen, kämpft also darum, einen vermeintlich gewesenen Zustand wiederherzustellen, in dem sich dann, dieses dann ist das Wichtige, politische Forderungen erst wieder stellen lassen. Weil die einzige Instanz, an die sie gerichtet sein können, diese Forderungen, dann wieder über Macht verfügt, also der Staat. Gefordert werden Reformen, die wieder zur Reformierbarkeit führen. Das ist eine recht seltsame Konstruktion, aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was die da so treiben, dann kommt man auf keine andere Formel. Da werden sich zwar die radikaleren Ränder nicht mit zufrieden geben, aber die Grunddynamik der ganzen Debatte in diesem Spektrum ist genau das. Dass ich hier mit ein paar Schlagworten, also Interesse, Profit, großes Kapital, eine Fülle von Bildern und Vorstellungen aufrufen kann, bei denen wir einigermaßen sicher sein können, dass wir halbwegs das Gleiche meinen, zeugt ebenfalls vom eigentümlichen Charakter der Schlagworte. Um Wissen im engeren Sinne kann es sich bei dem, was ich aufgerufen habe, nicht handeln. Zwar handelt es sich bei Begriffen wie Ideologie, Interesse, Profit, Kapital und so weiter um Begriffe, die nur in einem theoretischen Zusammenhang Sinn machen und auch so entstanden sind. Das, was sie bezeichnen, ist nicht unmittelbar gegeben. Ich kann nicht ein Foto an die Wand projizieren und sagen, hier seht mal, das ist ein Interesse. Es handelt sich um metaphysische Gegenstände. Um von ihnen zu wissen, muss ich denken. Dann müsst ihr auch alle denken und müssen alle denken. Es geht nicht anders. Das heißt, ich kann dieses Denken, das ist jetzt immer die zweite Ebene, selbst zum Gegenstand machen. Ich kann überlegen, in welcher Form wird da gedacht. Ich habe nicht etwas unmittelbar mir gegenüber, wo ich Informationen darüber austauschen kann. Also der scheiß Kapitalist hat irgendwie wieder das und das mit seinen Arbeitern gemacht. Da ist auch schon ganz viel Gedanken drin, aber da ist letztendlich etwas Empirisches dabei. Bei Interesse, Profit und so weiter geht das nicht. Und deswegen kann ich das Denken, kann ich über das Denken nachdenken. Und das ist Ideologiekritik in diesem Fall und das möchte ich immer parallel mitmachen. Also ich hoffe, ich kriege die beiden Ebenen immer halbwegs auseinander gedröselt. Die Eigentümlichkeit dabei ist nun, obwohl die Schlagworte, also Globalisierung, Profit, Interesse und so weiter, bei allen Ähnliches hervorrufen, denken alle von dem hervorgerufenen weitgehendes Verschiedenes. Es handelt sich so um eine vorläufige Bestimmung des Charakters dieser Gedanken, um frei umherschweifende Ideen, die einerseits niemandem zurechenbar scheinen, das hat sie niemand in die Welt gesetzt oder sowas, alle kriegen das von sich aus hin, andererseits wären sie ja einheitlicher, andererseits aber leben sie davon, dass mit ihnen alle auf ihre Subjektivität pochen können. Es handelt sich um Gewissheit, die von den Gedanken erzeugt wird. Man hat etwas, woran man sich halten kann. Das hat eine sehr scheinkonkrete Eigenart, wenn man da sagt, ein Interesse, da habe ich doch wieder mal den Weltlauf erkannt. Diese Gewissheit ist die Gemeinsamkeit, um die sich alles dreht und die sich alle gegenseitig bestätigen. Wenn man die Aktivistinnen der Bewegung fragt, was die Bewegung denn ausmache, werden sie antworten, es gebe keine bestimmten Inhalte. Vielmehr handele es sich bei der Globalisierungskritikbewegung, Antiglobalisierungsbewegung oder sowas um die Bewegung der Bewegungen, in der alle ihre Anliegen zur Sprache bringen können. Die Eigenarten der Schlagworte Globalisierung und Neoliberalismus resultieren meines Erachtens darauf, dass es von allen verwendet wird bzw. wurde, die denken, einen Machtverlust des Staates in irgendeiner Weise erfahren zu haben. Also eine Erfahrung ist eigentlich etwas, was dem Denken vorausgehen sollte. Über eine Erfahrung kann man nachdenken. Hier ist es, glaube ich, umgekehrt. Es gibt einen Gedanken und der Gedanke impliziert, oder muss ich das wohl erfahren haben, dann ist meine Omas Erfahrung, die vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang stammt, wohl der Machtverlust des Staates gewesen. Deswegen kann ich das, was in der Welt so passiert, nicht durchsetzen. Das ist, glaube ich, die Grunddynamik. Alle reden von dem Gedanken, um den die Konstellation kreist, in der ersten Person. Deswegen sind die auch so glücklich, wenn sie sich über nichts streiten müssen. Es handelt sich um das, was Adorno in seinem Aufsatz Meinung, Wahn, Gesellschaft einmal als Meinung bezeichnet hat. Der macht wirklich eine ausführliche Bestimmung von dem, was eine Meinung ist. Das ist nicht nur einfach so, ja, ich finde das mal. Die Meinung wird durch die Autorität der Personen, die sie vertreten, Nachdruck verliehen. Nicht durch Rückführung des Gemeinten auf etwas, das außerhalb des Subjektiven liegt, also auf irgendeine Realität, einen gesellschaftlichen Grund oder sowas. So viel zum ersten Teil dieser Gegenüberstellung Globalisierung und Neoliberalismus. Die Globalisierung ist eine Meinung. Jetzt kommen wir zum Neoliberalismus. Der immanente Gegensatz zur Meinung ist das Wissen. Das vorgibt, also ich orientiere mich da jetzt relativ weitgehend in diesem Teil an diesem Adorno-Text, das vorgibt, die Meinung in überprüfter Gestalt zu sein. Verantwortlich hierfür ist die Autorität von Expertinnen, die sich jede Bewegung hält. Zum Beispiel der wissenschaftliche Beirat von ATTAC. Da sind diverse Professoren und Professorinnen drin. Herr Professor so und so, ist es denn wirklich so, dass die Globalisierung, Pünktchen, ist locker zu übersetzen in, Herr Professor, wären Sie bitte so freundlich, mir zu bestätigen, das stimmt, was ich ohnehin meine? Ich würde gerne meine subjektiv empfundene Autorität mit Ihrer realen, als Professor oder Professorin, anreichern. Das ist so, was man deuten kann, wenn man solche Situationen beobachtet. Erwartet wird von den Experten, jetzt wieder Zitat Adorno, die Klugheit, die in der Welt aufgewandt wird, um narzisstisch Unsinn zu verteidigen. Diese Klugheit, so Adorno weiter, reichte wahrscheinlich aus, das Verteidigte zu verändern. Zusammenfassend also, die These, auf der ich auf der zweiten Ebene hinaus will, die Vorstellung vom Neoliberalismus ist das Wissen, das entstanden ist in der Absicht, an der Meinung vom Machtverlust des Staates gegen jede in der Realität machbare Erfahrung festzuhalten. Betrachten möchte ich das Theoriegebäude, das seit inzwischen 15 Jahren um die neoliberale Hegemonie, also auch ein Schlagwort, aufgebaut wurde, unter diesem Gesichtspunkt. Globalisierungskritik und Neoliberalismuskritik verhalten sich also so zueinander, dass Neoliberalismus das Wissen im Dienste der Meinung von der Globalisierung, also von der Machtlosigkeit des Staates ist. Ja, das dürfte jetzt am Anfang relativ pauschal finden, noch so ein Experte, der einfach nur glaubt, es besser zu wissen und seine Autorität mit Adorno anreichert. Ich hoffe, ihr denkt da am Ende ein wenig anders drüber und sonst schiebe ich alles aufs Wetter, ihr konntet einfach nicht mehr genug irgendwie nachdenken, weil alles so stickig ist. Eine erste Plausibilität möchte ich der Annahme mit dem Hinweis verleihen, dass es auffällig ist, welches Wissen innerhalb der Bewegung gerade nicht entsteht, obwohl es der Sache nach unglaublich nahe liegt. Am Bedürfnis der Globalisierungskritikerinnen, sich von den Nazis und anderen Nationalistinnen abzugrenzen, lässt sich das sehr gut darstellen. Die Abgrenzung ist selbstverständlich gewollt, weswegen es immer wieder zu den unbegriffenen Distanzierungen kommt, die üblich sind. Also wenn auf irgendwelchen Montagsdemos Nazis mitmarschieren, will das natürlich da niemand. Und es kommt dann zu mehr oder weniger peinlichen Erklärungen. Wir sind nicht so wie die, ist ihre Botschaft, die zwar stimmt, aber die peinliche Gemengelage nicht erklärt. Einen ersten Hinweis, wie es zu ihr kommt, findet sich bereits wieder in der Wikipedia unter dem Stichwort Fordismus. Fordismus ist die Bezeichnung, die von den bewegungsnahen Theoretikerinnen bevorzugt wird, um diejenige Epoche des Kapitalismus zu bezeichnen, die von der neoliberalen Phase abgelöst worden ist. Also die Zeit, das schwankt dann so ein bisschen, wie die das einordnen, entweder bis in die Mitte der 70er oder bis Anfang der 80er, ist der Fordismus und dann kam der Neoliberalismus. Das ist so die Abfolge. Ja, das weiß man in der Bewegung. Das ist Wissen, das zustande kommt. Weithin bekannt ist, dass sich die Bezeichnung ableitet von Henry Ford. Ich halte die Bezeichnung nicht für glücklich, ich werde das gleich auch noch begründen, und verwende sie daher nicht. Aber völlig unsinnig ist sie auch nicht. Sie bietet sich aus zwei Gründen als Epochenbezeichnung an. Achso, die Epoche angefangen hat in den 20er Jahren, Der erste Grund, in diesem Zusammenhang weniger interessante, ist seine maßgebliche Beteiligung an der Einführung moderner Arbeitsorganisationen, dem sogenannten Taylorismus. Also Fließbandarbeit, Kontrolle von Zeit- und Bewegungsabläufen und so weiter. Das ist in der Zeit entstanden und die Ford-Werke waren da sehr vorne mit dabei. Entschuldigung, ich reduziere zur Hälfte. Der zweite Grund ist der, Und das ist der Interessantere, dass er als einer der Ersten den Massenkonsum, der im 20. Jahrhundert den Kapitalismus in den Zentren mitcharakterisiert, in seiner Lohnpolitik berücksichtigte. Einerseits war Ford ein rabiater Feind gewerkschaftlicher Organisationen. Andererseits zahlte seine Firma aber deutlich höhere Löhne als die damalige Konkurrenz. Das Motiv dafür sollte im Folgenden historisch Karriere machen. Es lautete Kaufkraftstärkung. Das ist jetzt ein wichtiges Stichwort, das solltet ihr euch merken. Seine Arbeiter sollten in der Lage sein, also das ist der Kerngedanke dieser Kaufkraftstärkung, sollten in der Lage sein, die Autos, die sie herstellen, auch zu kaufen. Auch das lässt sich nahezu jedem der unzähligen Einführungsartikel mit dem Titel Fordismus, Postfordismus, Neoliberalismus oder so ähnlich entnehmen. Also da gibt es ja viele Broschüren. Der Machtverlust des Staates wiederum soll nun gerade den Neoliberalismus-Kritikerinnen zufolge darin bestehen, dass der Staat seiner sozialstaatlichen Aufgabe, die Kaufkraft der Massen zu stärken, nicht mehr nachkommen könne. Der Neoliberalismus sei die Ideologie, die dies als überflüssig erachte und wahlweise fördere oder legitimiere. Also fördern tut der Neoliberalismus das dann, wenn man denkt, die Politik macht sich machtlos, und legitimieren tut die Ideologie dann, wenn man sagt, das ist ein sowieso automatisch ablaufender Prozess und wir müssen nur sagen, warum das gut ist, dass das passiert. Die These von Machtverlust bedeutet also nicht, der Staat macht das nicht mehr. Das wäre eine einfache Sache, wo man sagen kann, da wird eine falsche Politik betrieben und wir fordern eine andere. Die These von Machtverlust bedeutet, er kann es auch nicht mehr machen. Das ist eine wichtige Sache. Dass die Abgrenzung zu nationalistischen Bewegungen unter diesen Bedingungen ausgesprochen schwierig ist, liegt auf der Hand. Da braucht man gar nicht zusätzlich zu wissen, dass in Viertelchen der internationale Jude der Titel eines der einflussreichsten antisemitischen Bücher des 20. Jahrhunderts ist und eben von jenem Henry Ford geschrieben wurde. Ich habe neulich sogar erfahren, in einem Vortrag von Jochen Bruhn, dass dieses Buch jedem Autokäufer, also jedem Ford-Autokäufer in der damaligen Zeit kostenlos mitgeschenkt wurde. Dass die Nazis so manche Aktie in der Idee von der Kaufkraftstärkung haben, lässt sich fast schon, aber eben nur fast, aus den szenennahen Broschüren schließen. Von Kraft durch Freude-Autos, der Geschichte von VW und sonstigen historischen Wissen über diese Idee, das in diesen Broschüren nicht behandelt wird, ganz zu schweigen. Warum, jetzt ist wieder die Frage, was denken die und was denken die nicht, warum ist da doch die Frage, fällt es denn dann noch schwer, auch auf den theoretischen Begriff zu bringen, warum die Abgrenzung zu nationalistischen Bewegungen immer nicht gelingen mag? Liegt doch auf der Hand. Es gibt einen historischen Zusammenhang, da kommt man nicht raus, kann man ja sagen. Deswegen müssen wir den reflektieren und so weiter, das könnte die Antwort sein, aber das ist es nicht. Man weiß von diesen ganzen historischen Fakten, solange es etwas bringt, um zu sagen, was unterscheidet sich denn vom Neoliberalismus, das haut gut hin. Sobald man aber etwas denken müsste, was die eigene Position, die Gewissheit zerstört, dann denkt man gar nichts mehr. Das ist das Resultat und das kann man an diesen ganzen Broschüren immer sehr schön lesen. Also eben über die Kaufkraftstärkungsmethoden der Nazis steht da erst recht nichts drin. So, wer eine aktuelle Entwicklung, also die Durchsetzung des Neoliberalismus, als Verschlechterung beschreibt, kommt zwangsläufig in die Position, den vorherigen Zustand als zumindest partiell erstrebenswert zu beschreiben. Da kann man zwar sagen, letztendlich ist das auch nicht, was wir wollen, aber man sagt immer, es ist besser als das, was gerade passiert. Und wer, wie die Globalisierungskritikerin, kein unbedingter Freund der Herrschaft ist, wird idealisieren müssen, wo es nichts zu idealisieren gibt. Also die sagen ja nicht, wir fanden das alles super, wie es vorher war, sondern das, was sie super fanden, war da vorher ja gar nicht, sondern nur ihr Ideal von dem, was vorher war. Selbstverständlich macht man sich so, aber natürlich falsche, das heißt nationalistische Freunde. Zu idealisieren gibt es am Fordismus deshalb nichts, weil die Idee der Kaufkraftsteigerung ihren herrschaftlichen Gehalt auf der Stirn geschrieben trägt. Also jetzt mal kurz diese Idee inhaltlich betrachtet. Die Ermöglichung des Konsums, die ein Reaktionär wie Ford beabsichtigte, zeigt einen Zustand der Kapitalakkumulation an, in dem es für die Fortexistenz dieser Akkumulation zunehmend notwendig wird, Nachfrage zu schaffen, weil es sich ansonsten gar nicht als Kapital erhalten kann. Also Kapital muss permanent Arbeit verwerten, das ist Satz Nummer 1. Und Satz Nummer 2, den man dafür braucht, ist, diese Arbeit stellt Waren her und diese Waren müssen auf dem Markt verkauft werden. Und wenn das nicht geht, dann ist das Kapital auch nichts mehr wert. Wenn man aber die Kaufkraft schaffen muss, ist das ein Zeichen dafür, dass der Wert des Kapitals in Gefahr ist. Zuvor, vor Ford jetzt im 19. Jahrhundert, wusste man von allen Problemen der vom Kapital vermittelten Organisation der Arbeit und der damit verbundenen Qual. Man hat die Arbeit nicht idealisiert, sondern die unsichtbare Hand, die sie vermittelt, für blanke Notwendigkeit gehalten. Es geht nicht anders. Mit dem Fordismus trat der Kapitalismus in eine Ära ein, in der offenbar wird, dass dieses "es geht nicht anders" Unsinn ist, beziehungsweise Unsinn war schon immer. Aber es wird jetzt ganz offenbar. Handelte es sich bei ihm, also beim Kapital, tatsächlich um die beste Form der Notwendigkeit, der Arbeitgesellschaft, beste Form, die Notwendigkeit der Arbeit gesellschaftlich ins Werk zu setzen, wäre die Steigerung der Kaufkraft unnötig. Also man kann im Liberalismus natürlich denken, einzelne Leute haben kein Geld, um sich etwas zu kaufen. Aber dass auf gesamtgesellschaftlicher Ebene das Ganze nur funktionieren kann, wenn man Leute in die Lage versetzt zu kaufen, ist ein anderer Gedanke. Also im Liberalismus war das dann halt persönliches Pech, beziehungsweise Pech des Proletariats als Ganzes. Also der Liberalismus hat nie gedacht, dass alle gleich reich sein können oder sowas. Aber sie haben auch nicht gedacht, dass das Ganze nur deswegen funktionieren kann, weil der Staat Kaufkraft erzwingt. Im Fordismus wurde, das ist jetzt der theoretische Schluss daraus, wurde auf den Zustand der Überakkumulation reagiert. Und die Instanz, die das tun sollte, war der Staat. Kurz zum Begriff Überakkumulation. Das bedeutet, es gibt mehr Kapital, also in Form von Geld, auf Banken und so weiter, als es Notwendigkeit an Arbeit gibt, wodurch sich das Kapital verwerten kann. Also im Prinzip auch die heutigen Finanzblasen sind auch genauso überakkumuliertes Kapital. Die Instanz, die Kaufkraft schaffen sollte, war der Staat. Dieses Problem des Kapitals war die Basis des Sozialstaats und der sozialen Marktwirtschaft und nicht ein ominöser fordistischer Klassenkompromiss, zu dem es gekommen sei, weil die Arbeiterbewegung auf halber Strecke zur Revolution stehen geblieben war und das Kapital angesichts der realsozialistischen Staaten sich gnädig gezeigt hatte. Das ist die Kurzform der Theorie, die innerhalb der Globalisierungskritik herrscht, warum es überhaupt den Sozialstaat gibt. Die Erforschung der Geschichte des Neoliberalismus, also die erste Ebene, die gleich so langsam mal kommt, drängt diese Einschätzung geradezu auf. Wie wenig das Kapital das Problem der Kaufkraftstärkung heute überwunden hat, ist offenkundig. Also das muss immer noch gemacht werden. Weiterhin wird ganz offen ein System propagiert, in dem die Bedürfnisse der Individuen nur in Abhängigkeit von der Produktion überhaupt in Erscheinung treten dürfen. Nicht sich befriedigen, sondern sie sind überhaupt dann nur anerkannt. Geändert hat sich lediglich, dass dies inzwischen als fortschrittlicher Zug gilt, der erkämpft werden muss. Also die alte Form der Herrschaft soll wieder herbeigeführt werden. Ein Keynesianer, also die nationalökonomische theoretische Richtung, die das verficht, ist der sogenannte Keynesianismus. Ein Keynesianer wie Heiner Flassbeck, ehemaliger Wirtschaftsstaatssekretär unter Oskar Lafontaine, hat das in einem Konkretinterview im Jahr 2004, also deutlich vor der Krise, einmal so zu Protokoll gegeben. Gegen die Forderung des Chefsvolkswirts der Deutschen Bank, das Lohnniveau um 20% zu senken, argumentierte er so. Zitat: Dann müssten die Unternehmen exakt zum selben Zeitpunkt 20% mehr Leute einstellen, wenn man ein Desaster verhindern will. Dass die Nachfrage sofort um 20% zurückgeht, wenn die Unternehmer nicht in derselben Sekunde 20% mehr Leute einstellen, das kommt in der neoklassischen Theorie, also neoklassisch ist jetzt gleich Neoliberalismus, da gibt es einen kleinen Unterschied, aber der interessiert uns hier nicht, kommt in der neoklassischen Theorie nicht vor. Zitat Ende. All die Initiativen von Unternehmerseite, sagt Flassbeck im weiteren Verlauf des Interviews, könnten nur als Maßnahmen der Wirtschaft interpretiert werden, sich selbst zu schaden, weil vergessen würde, dass die vergangenen Lohnzuwächse durch Zunahme der Produktivität abgedeckt seien. Das ist die Theorie. Das Kapital meckert, das war alles viel zu viel Lohnzuwachs. Er sagt einfach, ja, wer soll denn euren ganzen Krempel kaufen, wenn nicht diejenigen, denen ihr den Lohn zahlt. Also genau die Idee von Ford. Es ist dann eine Argumentation gegen den Sparzwang, den sich der wirtschaftspolitische Mainstream auferlegt. Und auf den ersten Blick hat das so einiges für sich. Das schafft Arbeitsplätze und so weiter, ist dann die nachfolgende Argumentation. Das kann man für schrecklich halten, aber man kann sagen, es stimmt zumindest logisch. Die Volkswirtschaftlerinnen der Unternehmerverbände, die aufs Sparen setzen, und jetzt kommt der Widerspruch dazu, zu diesem, das klingt erstmal logisch, irren aber nicht ganz so sehr, beziehungsweise anders, als Flassbeck das annimmt. Dieses Urteil ergibt sich, wenn die tatsächliche Argumentation der Verteidiger des Wettbewerbs, also Wettbewerb gegen Staat, und nicht das verzerrte keynesianische Bild davon zugrunde gelegt wird. Die auf den ersten Blick widersinnige Ideologie von der Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnsenkungen ist im Kapitalismus nicht ganz so widersinnig, wie es zunächst scheint. Vielmehr entspricht sie dem Widersinn des Kapitalismus selbst. Denn sie setzt ja gar nicht auf den unmittelbaren Effekt, sondern darauf, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dann Wachstum nicht durch Intervention erzeugt wird, sondern aus eigener Kraft sich herstellt. Also das sagen alle anderen, das kennt ihr auch aus den Nachrichten, wie man immer Arbeit schaffen kann. Das muss die Wirtschaft von sich aus machen, man muss denen nur günstige Bedingungen geben und dann fluppt das schon alles wieder. Verschleiert steckt hierin eine Wahrheit, nämlich die, dass das Kapital tatsächlich nicht durch staatliche Maßnahmen, sondern wirklich nur als objektiver Prozess akkumulieren kann. Es muss immer wieder die Notwendigkeit dazwischen treten. Das kann man daran erkennen, dass das Geld, das dem Staatshaushalt zur Verfügung stehen kann, um all diese Maßnahmen zu unternehmen, ja den gleichen ökonomischen Gesetzen unterliegt wie das Geld außerhalb des Staates. Und das existiert auch nur dann, wenn es als Steuern eingenommen werden kann. Und Steuern eingenommen werden nur dann, wenn das private Kapital Profit abwirft. Der heutige Keynesianismus rechnet schlichtweg ohne die Form, in denen sich Produktion und Reproduktion des Kapitals vollziehen muss. Der Kapitalprozess, also das immer wieder mehr werden des Kapitals, was den Profit hervorruft, den subjektiven, ist nicht nur Arbeitsprozess, wie die Keynesianerinnen denken, sondern auch Verwertungsprozess. Und auch dessen sachlichen Gesetze müssen bei der Analyse berücksichtigt werden. Mit dieser Argumentation haben nicht umgekehrt diejenigen recht, die denken, durch Lohnsenkungen ließen sich bessere Verwertungsbedingungen herstellen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen in Tüdelchen. Vielmehr entspricht diese theoretische Differenz einem Widerspruch in der Sache selbst. Der Gag an der ganzen Angelegenheit ist, dass die Kapitalakkumulation auf dem historischen Stand des 20. Jahrhunderts beides braucht. Kaufkraft und Verwertungsfähigkeit. Ihr seht schon, ich steuere auf die Krise zu. Denn aufs Ganze gesehen hat Flassbeck zwar recht, wenn er sagt, dass sich die Unternehmer unterm Strich nur selbst schaden. Wir zahlen nicht für eure Krise, das Motto der Großdemo-Versuche, war ungefähr die blödestmögliche Antwort auf die aktuellen Stabilisierungsversuche, denn die unmittelbaren Verlierer eines Finanzmarktcrash sind selbstverständlich einmal diejenigen, die sich auf dieser Ebene der Kapitalzirkulation, also auf den Finanzmärkten, wieder überhaupt mitmischen. Ich zum Beispiel, so viel kann ich sagen, habe keinen einzigen Cent verloren. Geschweige denn überhaupt einen gezahlt. Ich zahle zwar Steuern dummerweise, aber trotzdem betrachte ich den Staatshaushalt nicht als mein Geld. Weil da weiß ich, was ich mir davon kaufen kann. Das überlasse ich den autoritären Fantasien des Bundes der Steuerzahler. Also ihr seht, Gewissheit kann ich auch stiften mit irgendwie mich als Autorität setzen. Das Geld, das auf den Finanzmärkten verloren geht, ist die Folge der Nichtrealisierbarkeit des Werts der akkumulierten Produktionsmittel. Und solche habe ich nicht. Und das Geld, das in der Reaktion auf den drohenden Crash eingesetzt wurde, also jetzt die Fonds und so weiter, besitzen die Staaten ja nicht einmal. Also selbst wenn ich die Annahme hätte, das wäre alles mein Geld, würde ich noch immer keins verlieren. Die Staaten müssen sich ja verschulden, das heißt sich wiederum leihen. Wenn jemand anders als die Pleitebanken für die Krise zahlen wird, dann diejenigen, die den Staaten das Geld geliehen haben. Habe ich auch nicht. Auch das aber natürlich nur im Falle eines Staatsbankrotts. Die vom autoritären Staat organisierte, also das sind alles Erfahrungen, die könnten die Neoliberalismuskritikerinnen alle machen, machen sie aber nicht. Also beziehungsweise ihr Wissen ist gerade dazu da, sie nicht an sich rankommen zu lassen, zu wissen, eigentlich ist das nicht ihr Geld. Trotzdem wollen sie irgendwie darüber bestimmen. Das ist ja eine ganz seltsame Angelegenheit. Die vom autoritären Staat organisierte Reproduktion der Kaufkraft hat den Widerspruch von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess historisch vermittelt. Weil die Methoden inzwischen nicht mehr greifen, ist dieser Widerspruch wieder unmittelbar zur Erscheinung gekommen. Das ist so die Diagnose, die viel richtiger ist für die Differenz von dem, was Postfordismus und Neoliberalismus heißt. Also der Staat hat eine Funktion erfüllt, die er aus seiner eigenen Struktur heraus und wegen des weiteren Fortschreitens der Krise und so weiter jetzt nicht mehr erfüllen kann. Oder seit einiger Zeit, also nicht erst seit 2008. Unrecht hat Flachbeck mit seiner These von der Selbstzerstörung des Kapitals also nicht, weil in Wirklichkeit gar keine Selbstzerstörung stattfände, sondern stattdessen hemmungslose Bereicherung einiger weniger oder irgendwie sowas. Unrecht hat er vielmehr, weil sich dieses Ganze, also das Kapital insgesamt, nur negativ in der Krise geltend machen kann. Das ist super, danke. Nur negativ in der Krise geltend machen kann. Das heißt, es kann verfallen. Und nicht positiv durch makroökonomische Gesamtplanung, wie es in der Sprache des Nachkriegskeynesianismus heißt. Also die sozialdemokratischen Staatstechniker haben das so genannt. Die vermeintlich neoliberale Politik, die in den letzten 20 Jahren am Start gewesen sein soll, war zunächst einmal nichts anderes als das politische Resultat der jeweils individuellen Versuche aller, die Folge der geminderten Nachfrage im Rahmen der Konkurrenz auf alle anderen zu verschieben. Wenn ich jetzt hier von geminderter Nachfrage spreche, meine ich nicht eine absolute Gebrauchswertmenge, die ist nicht gesunken, im Gegenteil, sie ist gestiegen. Ich meine gemindert in Relation zu dem, was von der Seite des Verwertungsprozesses notwendig ist, was es an Nachfrage geben muss. Diese Relation, in der Relation mindert sich die Nachfrage in dem gleichen Maße, in dem das Kapital überakkumuliert. Also je größer die Finanzblase, desto größer die Nachfragelücke oder die Kaufkraftlücke oder so ist dann das technokratische Wort. Dieses Wasser schmeckt nicht. Das liegt daran, dass es still ist. Nee, ich nehme das, danke. Das, was neoliberale Politik heißt, ist nichts anderes als der Versuch, die geminderte Nachfrage im Rahmen der Konkurrenz, die ja nach wie vor da war, auf alle anderen zu verschieben. Also sowohl innerstaatlich auf die anderen Kapitalfraktionen als auch zwischenstaatlich auf die anderen Staaten. Diese Versuche des Verschiebens lassen sich an den ganzen verbrieften Papieren, die heute als die Ursache der Krise angesehen werden, sehr einfach ablesen. Ich sitze jetzt ein bisschen voraus, dass ich vor anderthalb Jahren mal so ein bisschen Zeitung gelesen habe. Da wurde immer erklärt, wie das genau funktioniert mit diesen ganzen Kreditrisiken, die nochmal verkauft werden. Und dann kaufen Leute Kreditrisiken, und weil sie hoffen, dass sie einen Teil des Kreditrisikos als Profit wieder einnehmen. Hat nicht geklappt. Aber wer Kreditrisiken zusammenfasst und verkauft, verzichtet auf einen Teil des möglichen Profits, um die Verluste im Fall der Fälle anderen zugeschoben zu haben. Das ist die Idee dabei. Die Stabilisierungsversuche der Finanzmärkte wiederum arbeiteten dieser Tendenz keinesfalls entgegen, sondern hoben die Verteilung der Risiken nur auf das Niveau des Staatshaushalts. Inzwischen, also logisch, das Risiko wird immer noch geteilt und dann wieder durch die staatlichen Garantien zusammengefasst. Es ist ja nicht kleiner geworden, es muss jetzt nur jemand anders verhaften. Also die Entwertung, die Selbstzerstörung des Kapitals droht weiterhin. Inzwischen versucht die EU, also jetzt sind wir gerade mal kurzfristig in den letzten drei Wochen, versucht die EU mit der Institutionalisierung des sogenannten Rettungsschirms für den Euro diese Logik der Risikoverteilung durch Verbriefung auf internationaler Ebene zu etablieren. Damit wird offensichtlich, also dass sie das in der gleichen Logik immer weitermachen und sie behaupten, es sei etwas ganz anderes, Damit wird offensichtlich, dass die vorherige Zirkulation des Geldes auf den Finanzmärkten auch nicht marktgesteuert, sondern staatlich induziert war. Das ist jetzt so eine halbe Behauptung. Wer das alles genau nachlesen möchte für die 50er und 60er Jahre, nimmt am besten die Bücher von Johannes Agnoli. Ich weiß nicht, ob der Bücher zur Schwäche hat, aber es ist der gleiche Verlag, der da sehr häufig rumliegt. Auch, um kurz zum Gedanken vom Machtverlust des Staates zurückzukommen, hat diese Selbstzerstörung selbstverständlich gesellschaftliche Ohnmachtserfahrungen zur Folge. Da haben wir mal eine Quelle solcher Ohnmachtserfahrungen. Nur resultiert dieser Prozess ja gerade daraus, dass dem Staat in der Vergangenheit die Macht gegeben wurde, die Ohnmacht der Einzelnen zu stiften. Das ist eine wichtige Verquickung. Also es gibt Ohnmachtserfahrungen in der Krise, das ist logisch. Nur entstehen diese nicht dadurch, dass der Staat tatsächlich an Macht verliert, sondern sie entsteht dadurch, dass der Staat, der einmal die Ohnmacht der Einzelnen gesetzt hat, also die Abhängigkeit der Bedürfnisse von der Gesellschaft und so weiter, der ist durch seinen eigenen Erfolg jetzt nicht mehr in der Lage, die jetzt Ohnmächtigen auszuhalten. Das ist sozusagen eine ganz wesentliche Differenz. Ja, wieder zurück erstmal zum weiteren Verlauf der Sache vor der Krise. Nun will die ökonomisch herrschende Klasse auch nicht, dass die Ermittlung der Pleitekandidaten, also das Verschieben der Entwertung auf andere, zu einem unmittelbaren Machtspielchen wird, bei dem der politisch Stärkere den Schwächeren schluckt. Wir sind hier nämlich zivilisiert. Hier schluckt nämlich irgendwie der ökonomisch Stärkere den Schwächeren. Daher konnten sich vor der Finanzmarktkrise alle darauf einigen, dass Untergang und Übernahme im Rahmen des Wettbewerbs vollzogen werden sollen. Gerechnet wird dabei selbstredend immer nur mit dem Untergang der anderen. An sich selbst denkt bei solchen politischen Prozessen niemand. Und wer es doch tut, dem oder der mangelt es einfach an Mut zur Innovation oder an unternehmerischer Kreativität. Da muss man dann bei Hartz-IV Beratung kriegen, wie man das hinkriegt mit der unternehmerischen Kreativität. Das ist lustig. Und weil der Staat mit seinem Reichtum das gleiche Problem hat wie alle anderen auch, und weil er genauso knapp bei Kasse ist, versucht er es mit Privatisierungen. Die Finanzkrise wiederum hat gezeigt, dass das nicht geklappt hat. Nach den Effizienzkriterien des dass es nicht geklappt hat. Denn jetzt haben Staat und Kommunen den ganzen privatisierten Klumpatsch nach den Effizienzkriterien des Verwertungsprozesses nichts als Schrott, wieder an der Backe. Nur noch unbrauchbarer als vorher. Nicht mehr in Form von defizitären Schwimmbädern, Bildungseinrichtungen, der Telekom oder den Nahverkehrssystemen, also das, was da so alles privatisiert worden ist. Das sind sie jetzt los. Dafür haben sie es jetzt in Form von Beteiligungen an genauso defizitären Banken und Autokonzernen. Wenn in linken Sozialprotesten behauptet wird, die Privatisierungen seien Verscherbelung des Tafelsilbers des nationalen Reichtums an die Kapitalisten, ist das bloße Fiktion. Ja, jetzt ist hier erstmal ein bisschen ein inhaltlicher Bruch. Wir könnten irgendwie eine kurze Pause für Klärungsbedarf oder sowas machen. Ich komme jetzt so langsam zum historischen Neoliberalismus. Vielleicht weiter. Ja, ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich den Krisenprozess gerade für einen Zeitraum skizziert habe, in dem er für das herrschende Bewusstsein noch gar nicht existierte, also vor der Finanzkrise. Eine Finanzmarktkrise ist die Erscheinungsform einer kapitalistischen Krise und nicht ihr Ausgangspunkt. Also entgegen der ganzen Ideen von, da ist die Finanzkrise und die droht jetzt auf die Realwirtschaft überzugreifen. Das war ja die ganze Zeit die Rhetorik. Das ist völliger Bullshit. Die Realwirtschaft ist am Arsch und in der Finanzkrise zeigt sich als erstes. Beziehungsweise in den Arbeitslosenzahlen natürlich auch. Die letzte Phase dieses Krisenprozesses war auch der Zeitraum der globalisierungskritischen Neoliberalismuskritik. Daher ist zu fragen, wie sich die Kritik und die Idee vom Machtverlust des Staates zur krisenhaften Verlaufsform des Kapitalismus verhalten hat. Das, was unter neoliberaler Deregulierung läuft bzw. lief, ist daher auch nicht der politische Ausgangspunkt der Krise gewesen. Das habe ich jetzt gerade alles schon zwischendurch gesagt, das kann ich überspringen. Genau, das Resultat des Absatzes, den ich jetzt überspringe, ist einfach nur, wenn man das reflektiert hätte in der Bewegung, wäre man darauf gekommen, dass es eine Funktionsänderung des Staates gegeben hat und gleichzeitig wäre man darauf gekommen, dass es eine Situation gibt, in der der Staat diese Funktion nicht mehr erfüllen kann, aber auch nicht wegfallen lassen darf. Das ist ein Widerspruch. Und dabei hätte man sich historisch angucken müssen, was der Neoliberalismus war. Und wie sich wiederum der Neoliberalismus selbst zur Krise verhalten hat. Bestimmt wird die Dynamik der Krise dann, wenn durch sie der Kapitalismus nicht nur das möglichst gute Leben, das mögliche gute Leben der Menschen mit Füßen tritt und sie unter seine Gesetze zwingt, das macht der Kapitalismus immer, auch wenn er funktioniert, sondern wenn selbst die vom Kapital gesetzten Lebensbedingungen der Einzelnen als Arbeitskraft in Frage gestellt sind. Massenarbeitslosigkeit ist also grundsätzlich ein Krisenphänomen, das durch Zwangsarbeit nicht beseitigt werden kann. Also die Idee spielt über den Hartz-IV-Gesetzen ja eine Rolle, funktioniert aber nicht. Dieser Sachverhalt ist wiederum nicht neu und im autoritären Staat tritt er in den Mittelpunkt der ökonomischen Ordnung, beziehungsweise trat. In Max Horkheimers berühmten Text mit dem Namen Autoritärer Staat, der ist von 1942, heißt es, ich habe ein längeres Zitat aus diesem Text, damit die Menschen einmal solidarisch ihre Angelegenheiten regeln, müssten sie sich weit weniger verändern, als sie vom Faschismus verändert wurden. Es wird sich zeigen, dass die bornierten und verschlagenen Wesen, die heute auf menschliche Namen hören, bloße Fratzen sind, bösartige Charaktermasken, hinter denen eine bessere Möglichkeit verkommt. Sie zu durchdringen, muss die Vorstellung eine Kraft besitzen, die ihr freilich der Faschismus entzogen hat. Sie wird von der Anstrengung... Geht das trotz Autogeklapper bis hinten? Ja. Sie wird von der Anstrengung absorbiert, die Vorstellungskraft, deren jeder Einzelne bedarf, um weiterzumachen. Aber die materiellen Bedingungen sind erfüllt. Bei aller Notwendigkeit von Übergang, Diktatur, Terrorismus, Arbeit, Opfer, hängt das andere einzig noch vom Willen der Menschen ab. Was vor wenigen Jahrzehnten offiziell als unüberwindliche technische oder organisatorische Schranke verkündet wurde, ist für jeden sichtbar durchbrochen. Daher wurden die simplen Wirtschaftslehren, die so kurze Beine hatten, also die des 19. Jahrhunderts, durch philosophische Anthropologien abgelöst. Also im Wesentlichen durch faschistische und faschistische Ideologien. Wenn man Strümpfe aus der Luft machen kann, muss man schon zum Ewigen im Menschen greifen, nämlich psychologische Wesenheiten als Invarianten erklären, um die Ewigkeit der Herrschaft darzutun. Ihr seht, alles das, wo ich meine Polemik gerade draus gezogen habe, habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern nur abgeschrieben. Der gesellschaftliche Kern des autoritären Staates lässt sich nicht in politologische Strukturkategorien oder Ähnlichem beschreiben. Benennen lässt er sich nur, wie hier bei Horkheimer, als Polemik gegen das historisch entstandene Missverhältnis von Arbeit und Notwendigkeit. Der fordistische Massenkonsum, die Praxis also, die versucht, Konsumptionsfähigkeit herbeizuführen, hat angezeigt, dass dieses Missverhältnis objektiv geworden ist. Das gab es auch schon vorher. Also im strengen Sinne war die Arbeit nie notwendig, sondern nur die gesellschaftliche Form des Reichtums. Aber dann, wenn tatsächlich Konsumptionsfähigkeit herbeigeführt werden muss, dann ist objektiv geworden, dass es dieses Missverhältnis gibt. Seitdem wiederum hat sich dieses Missverhältnis nur zugespitzt. Die Produktion von Strümpfen aus der Luft ist ja heute, im Vergleich zu Horkheimers Zeit, schon wieder ein ungemein arbeitsintensiver Vorgang. Sollen die aus der Steigerung der Produktivität hervorgehenden Möglichkeiten nicht genutzt werden, erzwingen diese in zunehmendem Maße die Produktion von Notwendigkeit. Im Kapitalismus können sie aber nicht genutzt werden, weil mit ihnen an erster Stelle Verwertungsunfähigkeit von Kapital entsteht. Im autoritären Staat muss Arbeit systematisch notwendig gemacht werden. Dieses Gemacht begründet die Autorität des Staates. Und weil alle Arbeit haben wollen, begründet es auch die Identifikation mit dem Staat. Dieser gesellschaftliche Vorgang, und nun komme ich zur historischen Einheit des Neoliberalismus, erscheint auch in den jeweiligen ökonomischen Theorien. Die mit dem Liberalismus verbundene Vorstellung von Konkurrenz etwa wurde im Neoliberalismus vom Begriff des Wettbewerbs ersetzt. Das ist eine wichtige Umstellung, die die Neoliberalen gegenüber der vorherigen Theorie gemacht haben. Der Unterschied ist der, dass eine Konkurrenz etwas in einer Situation unhintergehbar Gegebenes ist, während beim Wettbewerb die Situation selbst herbeigeführt wird. Bildlich vorstellbar wird diese Differenz in der Vorstellung des Staats beim 100-Meter-Lauf. Es muss der Wille zum Leistungsvergleich vorausgesetzt bzw. aufgezwungen werden, damit es zum Wettbewerb kommt. Ist dieser Wille wiederum gegeben, herrscht wieder Konkurrenz. Das ist sozusagen der neoliberale Grundgedanke, den werde ich gleich noch mehrfach in Verallgemeinert ausführen. Entstanden ist der Begriff aus der Überlegung, was dafür getan werden kann, damit die im Monopolkapitalismus entstandenen Monopole, also wir sind jetzt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wieder so produzieren, als stünden sie in Konkurrenz. Wie alle weiteren zentralen Begriffe der neoliberalen Theorie stammen sie aus einer Wendung gegen die Tendenzen des Monopolkapitalismus, die als Grund für die Weltwirtschaftskrise 1929 betrachtet wurden. Also die Idee war von diesen späteren neoliberalen Autoren, das Kapital ist überhaupt nicht mehr in Konkurrenz zueinander, weil das ja alles monopolisierte Riesenkapitale sind. Die können Preise nehmen, wie sie wollen, der Preismechanismus ist außer Kraft gesetzt. Also müssen wir etwas machen, damit diese wieder so produzieren, als sei es konkurrenzmäßig. Und dann passiert die Krise auch nicht. Es ist dies, also überhaupt diese ganze historische Entstehungsgeschichte aus der Weltwirtschaftskrise 1929, es ist dies eine aus der Sicht der linken Neoliberalismuskritik überraschende Feststellung. Denn wenn diese Behauptung stimmt, ist der Neoliberalismus weder eine bis vor kurzem hegemoniale Theorie gewesen, noch ist er eine neue Epoche des Kapitalismus. Vielmehr gehört er der Epoche des autoritären Staates an und ist mit bzw. in ihm entstanden. Das lässt sich sowohl am Bedeutungswandel der zentralen theoretischen Kategorien beweisen, also das, was ich gerade mit dem Verhältnis von Konkurrenz und Wettbewerb meinte, als auch durch die Rekonstruktion der historischen Entstehung der neoliberalen Schule der Nationalökonomie. Ja, weil der historische Weg der weniger voraussetzungsreiche ist, werde ich versuchen, euch damit zu überzeugen. Wer den kategorialen Weg lesen möchte, in der aktuellen Ausgabe der Exit habe ich einen Aufsatz geschrieben, der geht genau darüber. Die Gründungslegende der Neoliberalen selbst geht so. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Es war darum, also das Zitat ist von Friedrich Hayek und das ist anerkanntermaßen von allen, also da wird jetzt auch Attac zustimmen, der neoliberale Theoretiker. Zitat Hayek: Es war darum eine ganz wichtige Tat, auch wenn sie im Grunde nur die systematische Anwendung alter Erkenntnis bedeutete, wenn schon vor dem Kriege, also der Zweite Weltkrieg, vor allem der so schwer vermisste Walter Eucken, um seine Namen zu merken, und eine Gruppe um ihn die bewusste Verwendung des Wettbewerbs als Ordnungsprinzip der Wirtschaft zum Grundstein eines neoliberalen Programms machten. Also aus diesem Neoliberal kommt das Neoliberal her. Und die Aufgabe der Wirtschaftspolitik vor allem darin sahen, die Bedingungen zu schaffen, unter denen der Wettbewerb sich so wohltätig und störungsfrei wie möglich auswirken könne. Die Bemühungen dieser deutschen Gruppe trafen dabei mit ähnlichen Bemühungen in anderen Ländern, besonders in Österreich, England und Amerika, zusammen. Und heute, ihr werdet gleich überrascht sein, von wann das ist, und heute ist über die sich aus diesem Programm ergebenden Probleme eine lebhafte internationale Diskussion im Gange. In Deutschland scheinen die Ziele dieser Bewegung unter dem, ich glaube, von Müller-Amach geprägten Namen Tusch-Tusch-Tusch, soziale Marktwirtschaft, schon in erfreulich weiten Kreisen bekannt geworden. Nein, scheint bekannt geworden zu sein. Ja, das Zitat ist nicht von 1985, sondern von 1954. Es handelt sich bei ihm auch nicht um eine Randbemerkung, sondern um eine hier bereits rückblickend formulierte, aber auch im Folgenden von Hayek und seinen Kolleginnen permanent wiederholte Grundannahme. Es geht um die bewusste Verwendung des Wettbewerbs als Ordnungsprinzip der Wirtschaft. Und wenn es etwas gibt, was bewusst verwendet wird, muss es auch eine Instanz geben, die verwendet. Das ist logisch. Diese Instanz soll explizit innerhalb dieser Theorie der Staat sein und es handelt sich um eine Gegenthese zur berühmten unsichtbaren Hand von Adam Smith. Ludwig Erhard, also der Ludwig Erhard, nämlich hier in Ostdeutschland, deswegen ist er jetzt nicht ganz so geläufig, aber ihr kennt den auch hier. Ja, Ludwig Erhard formulierte es so, Zitat jetzt aus Wohlstand für alle, das ist dieses schöne Buch, was er immer in die Kamera hält, Zitat aus Wohlstand für alle, was wiederum ein Zitat aus einer Bundestagsrede von ihm selbst von 1948 ist, also Zitat, mit der entschiedenen Ablehnung dieses Wirtschaftsprinzips predige ich durchaus nicht die Rückkehr zu den liberalistischen Wirtschaftsformen historischer Prägung und einem verantwortungslosen Freibeutertum vergangener Zeiten. Das abgelehnte Wirtschaftsprinzip war die von der SPD vermeintlich favorisierte Planwirtschaft. Und mit den liberalistischen Wirtschaftsformen war das Verhältnis von Staat und Kapital im 19. Jahrhundert gemeint, als der Staat noch nicht als Gesellschaftsplaner auftritt. Zum Beispiel, als er noch nicht Kaufkraft schaffen musste. Ludwig Erhard in der bundesdeutschen Geschichtsschreibung gepriesen als der Vater der sozialen Marktwirtschaft, hielt sich als sein Staatssekretär jenen Alfred Müller-Aermach, den Hayek als Urheber des Neoliberalismus gelobt hatte. Also Zitat von davor. Also nichts Gegensatz von sozialer Marktwirtschaft und Neoliberalismus. Ja, das Monopolteil, ich glaube, so langsam werde ich zu lang, ich glaube, das lasse ich aus. Nee, ich mache einfach das Ergebnis, also es käme noch ein Zitat von Ludwig Erhard über das Monopol und warum das Monopol abzulehnen und zu kontrollieren ist durch Monopolkontrolle, weswegen es die Monopolkommissionen und so weiter gibt. Und der theoretische Zusammenhang besteht darin, dass das Monopol die Kaufkraft, die der Staat schafft, entwertet, logischerweise, weil die Idee halt ist, das Monopol verkauft teurer, als die eigentliche Produktion ist. Deswegen kommt es wiederum auch dem Staat zu teuer, weil die Kaufkraft kostet mehr. Es geht als privater Profit zu den Aktionären und so weiter. Und deswegen das Monopol abzulehnen. Ihr seht, das ist so ziemlich exakt die Argumentation der Neoliberalismuskritikerin, was immer passiert mit dem privaten Profit. Und der Neoliberalismus ist die Sorte des Liberalismus, die sagt, genau darauf müssen wir aufpassen. Und nicht die sagen, will locker mal machen. Wir machen ja alles zugunsten des privaten Profits. Das war deren große Sorge, weil sie das als die Krisenursache erkannt hatten oder geglaubt haben zu erkennen. In diesem Zitat, was ich jetzt gerade nicht gesagt habe, wird auch die gesellschaftliche Konstellation deutlich, in der die neoliberale Theorie ihre Wirkung entfaltet hat. Hegemonial wurde sie nicht in den letzten Jahren. Ihr Hauptthema war die Systemkonkurrenz, die sie bereits selbst ideologisch als Gegensatz von Marktwirtschaft und Planwirtschaft beschrieb. Der Neoliberalismus war auf dieser politischen Ebene die nationalökonomische Formulierung des CDU-Wahlkampfslogans Freiheit oder Sozialismus. Und die politischen Schriften Hayeks sind langatmige Erläuterungen des Plakats Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Das werdet ihr jetzt auch weniger kennen, aber in meiner Kindheit hing das bei Wahlen noch überall rum. Sogar noch in der Jugend. In den neoliberalen Debatten ging es nie um die Frage, ob Staatsintervention zu betreiben sei, sondern immer nur um das Wie. Die Ablehnung des Nachtwächterstaates oder des Laissez-faire, das ist eine Bezeichnung dafür, war keine Heuchelei. Ein Machtverlust des Staates hat die neoliberale Theorie niemals vertreten. Dazu noch einmal Hayek mit seiner Erläuterung, warum er 1947 einen seiner Vorträge mit Titel Freie Wirtschaft und Wettbewerbsordnung genannt hat. Zweifellos, so Hayek, setzt, Zitat Hayek, das Funktionieren eines Marktes nicht nur die Verhinderung von Gewalt und Betrug voraus, sondern auch den Schutz gewisser Rechte, wie zum Beispiel des Eigentums und die Erzwingung der Erfüllung von Verträgen. Das kennt man alles. Mit der Einigung über diese Prinzipien des Nachtwächterstaates fange das wirkliche, das heißt wirtschaftspolitische Problem, aber erst an. Zitat nochmal Hayek. Das war es, also dass es damit erst anfängt, was ich betonen wollte, als ich diesen Vortrag Freie Wirtschaft und Wettbewerbsordnung nannte. Diese beiden Namen bezeichnen nicht notwendig dasselbe System, Und es ist das Zweite, also die Wettbewerbsordnung, die wir brauchen. Der Zweck der Wettbewerbsordnung ist, den Wettbewerb wirksam zu machen. Wir sehen, wir sind jetzt hier wieder, dieses Machen ist wieder der zentrale Gedanke. Wie der Kapitalismus in der Welt bleiben kann, war die zentrale Frage, die Entwicklung der neoliberalen Theorie bewegte. Also bleiben kann. Er ist da, er hat eine Krise. Was müssen wir tun, damit sich diese Krise nicht bis zur Selbstzerstörung auswirkt? Ich denke, so langsam wird klar, warum ich die ganze Zeit darauf beharrt habe, das Problem der Neoliberalismuskritik ideologiekritisch zu behandeln. Ich wechsle kurz wieder auf die zweite Ebene. Denn ich habe keineswegs danach graben müssen, um Beweise dafür zu finden, dass das so ist. Wenn man sich nicht auf die neoliberalismuskritische Sekundärliteratur verlässt, also den Herbert Schui-Schmöker und so, sondern sich an die Primärliteratur hält, also diese Vorträge, von denen ich jetzt ein bisschen was zitiert habe, ist es unglaublich leicht, ihn historisch als Begleiterscheinung des autoritären Staates zu kontextualisieren. Jetzt stellt sich dann sehr schnell die Frage, wie haben die ganzen Neoliberalismuskritikerinnen all das überlesen können? Wenn man dann nochmal versucht, die Sekundärliteratur gegenzulesen, wenn man denkt, vielleicht haben die doch irgendwelche Zitate, die ich übersehen habe, wird es noch seltsamer. Man stellt dann nämlich fest, dass deren Autorinnen Stellen wie die obigen sogar dauernd zitieren. Sie können auch gar nichts anderes machen, weil es gibt in diesen Texten auch keine anderen. Entweder sie zitieren gar nicht oder sie zitieren sowas. Und so langsam entsteht dann die Frage, wie schaffen die es eigentlich, ihre Gegnerinnen so darzustellen, dass deren offen geäußerte zentrale Anliegen nicht mehr auffallen? Beziehungsweise, warum wird der Neoliberalismus überhaupt zum Hauptgegner stilisiert, wenn die eigentliche Feindschaft doch einer ökonomischen Theorie gilt, die dort gar nicht vertreten wird? Welchen Sinn macht es, etwas falsch zu beschreiben und dann zu sagen, dass es sich bei den Beschriebenen wegen der unterstellten Eigenschaften um eine große Gefahr handele? Wenn ich Hunde nicht mag, sage ich doch auch nicht von einer Katze, sie sei ein Hund und ich möchte sie hier nicht haben. Eine einfache Korrektur falscher Ansichten dürfte daher nicht geeignet sein, das Problem zu lösen. Das große Problem ist nämlich, was machen die eigentlich bei Attac in ihrem wissenschaftlichen Beirat? Aber zurück zur Darstellung. Also jetzt wieder die andere Ebene. Diese Zitate aus den 50er Jahren fordern ihre Einordnung in zwei Richtungen. Zu betrachten ist zum einen die Vorgeschichte dieser Theorie und zum anderen sind es die Folgen der Theorie. Die Vorgeschichte der Theorie beantwortet die Frage danach, wie denn überhaupt der Staat als diejenige Instanz in die Welt kommen konnte, die Gebrauch von Wettbewerb macht. Für die späteren neoliberalen Ökonomen existierte diese Instanz zunächst einmal nur als antirevolutionäre Notwendigkeit. Es kommt ein Zitat von Ludwig Mises, der ist der unmittelbare Vorläufer von Hayek, er ist sozusagen der letzte Liberale, der versucht hat, den Liberalismus nochmal zu begründen. Der schreibt 1927, also noch vor der Weltwirtschaftskrise, folgendes Zitat, also das Buch heißt Liberalismus. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Faschismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen voll von den besten Absichten sind, und dass ihr Eingreifen für den Augenblick die europäische Gesittung gerettet hat. Das Verdienst, das sich der Faschismus damit erworben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben. Doch die Politik, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der Art, dass das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faschismus war ein Notbehelf des Augenblicks. Ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum. Das ist aus 1927. Das heißt, das Zitat ist ein wenig zu kontextualisieren. Es richtet sich natürlich gegen die Folgen der Oktoberrevolution in Russland 1917. Also die haben die Gesittung verdorben. Der Bolschewismus wurde im antiliberalen Klima der sogenannten konservativen Revolution als politische Bedrohung betrachtet und die letzten Liberalen, zu denen Mises gehörte, mussten sich überlegen, wie sie sich dazu politisch verhalten wollten. Die Lösung schien zunächst einmal eine distanzierte Sympathie mit der faschistischen Bewegung zu sein. Die wurde als ähnlich mächtige politische Kraft wie der Bolschewismus vorgestellt. Also es geht ja natürlich hauptsächlich 1927 noch um den italienischen Faschismus, der in Deutschland in solchen rechten Kreisen als Vorbild galt. Die NSDAP war 1927 noch nicht die Partei, also die wir sie kennen. Während also die faschistischen Bewegungen in den verschiedenen Ländern dabei waren, die historische Tendenz zum autoritären Staat zu vollenden, werden von Mises Faschismus und staatliche Souveränität noch, ganz liberal, als äußere Notwendigkeit betrachtet. Das änderte sich mit der Weltwirtschaftskrise, nach der es Walter Eucken, also von dem Hayek kurz vorher in einem Zitat ja gesagt hatte, dass er schwer vermisst wird inzwischen, er ist nämlich gestorben. Also, jetzt habe ich den Gedanken vermasselt, liegt dazwischen Bemerkungen. Also, für Mises war der Faschismus eine äußere Notwendigkeit, für Eucken ändert sich das, denn der begann, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie im Gegensatz zum Nachtwächterstaat ein Staat geschaffen sein müsse, der die Krisentendenzen des Kapitalismus von vornherein ausschließt. Der wegweisende Aufsatz, in dem er dies tat, hatte den Titel Staatliche Strukturwandlungen und die Krise des Kapitalismus. Das war 1932. Welche Form der Macht, war die dortige Frage, gilt es zu errichten? Die Krise wurde von Eucken historisch völlig unlogisch beschlossen, Was ist das für ein Satz? Ich muss sowieso ein bisschen schneller machen. Also, die Idee von Eucken war, wir brauchen einen starken Staat, der all das machen kann, der diese Nachfrage schaffen kann, der die Krise vermeiden kann und so weiter. Weil der heute notwendig ist, der Kapitalismus aber eine ewige gleiche Struktur hat, muss er also auch vorher gewesen sein. Deswegen hat es mal einen starken Staat gegeben, sonst gäbe es den Kapitalismus und seine ganze Wohltat nicht. Und irgendwie ist seine Macht verschwunden. Das ist der Grundgedanke dieses Textes und die Theorie, mit der er das beweisen möchte und an die er sich da anlehnt, ist die Staatstheorie des faschistischen Staatsrechters Karl Schmitt. Und er nennt diesen Staat auch in Übereinstimmung mit Schmitt einen Staatsstaat. Also das war Schmitts Haupt, also zentrale Begrifflichkeit bis 1933. Der Ausgangspunkt der neoliberalen Theorie ist die Systematisierung dessen, was bei Mises noch der Notbehelf des Augenblicks war. Er hat gedacht, naja, zwar scheiße die Faschisten, vor allem sind sie gewalttätig, aber wir brauchen die gerade mal. Bei Eucken fängt es an, systematisch zu werden mit der Gewalt. Und anschließend wurde dann die Rolle des Staates schrittweise dem Bewusstsein wieder entzogen. Die Abfolge war grob so. Anfang der 30er Jahre war eben das, was ich gerade über Eucken gesagt habe, es entstand der Wunsch, dass der Staat als starker Staat die Krise löst. Man muss dazu sagen, die Ideen, die Eucken da hatte, waren alle wenig zukunftsweisend. Schmitt war da viel besser. Also wenn man sich guckt, was ist verwirklicht worden, wie entstand der nationalsozialistische Staat, dann nicht nach den Vorstellungen von Eucken, sondern nach den Vorstellungen von Schmitt. Das heißt, der Staat fängt zwar an, die Krise zu lösen, aber auf ideologisch völlig inkompatible Weise. Die liberale Ideologie kennt keine Krise und deswegen kann sie gar nicht begreifen, was da so passiert. Deswegen muss sie abgelöst werden. Denn bis 1945 war da die Phase der Einsicht in die Wirksamkeit des ideologisch Inkompatiblen. Also die Leute in Deutschland und Österreich hatten alle Funktionen innerhalb von ökonomischen Beratungskommissionen, wie man denn in Osteuropa ökonomisch agiert und nach einem deutschen Sieg im Zweiten Weltkrieg, also dann ab 1939, wieder Marktwirtschaft und so weiter einführt. Also mit der Kriegswirtschaft der Nazis waren die unzufrieden, nicht aus irgendwelchen sinnvollen politischen Gründen, sondern weil sie nicht Effizienz fanden. Nach 1945 war dann die Phase des Versuchs, das Wirksame, also das, was geholfen hat, fortzusetzen, ohne das ideologisch Inkompatible. Weil man auch feststellt bei diesen Aufsätzen, die waren allesamt keine völkischen. Also selbst wenn die vom Faschismus schwärmen, also Müller-Amack war da am deutlichsten, dann schwärmen sie immer vom italienischen Faschismus, der ihnen großen Willen gezeigt hat und sowas ist das immer. Aber ein organisches gemeinsames Volk und so weiter ist da eher nicht am Start. Parallel dazu, also beim Versuch, das Wirksame fortzusetzen, beginnt dann die Verdrängung in der Positionierung gegen den Keynesianismus. Da ist dann Hayek der Hauptverantwortliche für diese Verdrängung. Das war so ungefähr in ganz groben Abrissen die Entstehungsphase der neoliberalen Theorie. Also wir sind jetzt auf der einen Seite, also bei Eucken, der ist 1951 gestorben oder sowas, hat aber noch unglaubliche Relevanz für alle volkswirtschaftlichen Lehrbücher, in denen es über Marktordnungen und so weiter geht. Also wir haben auf der einen Seite diese Leute, die ganz explizit darüber schreiben, was der Staat für eine Funktion hat und wie er sich zur Gesellschaft bzw. zur Ökonomie verhält. Manchmal sagen sie Ökonomie, manchmal sagen sie Gesellschaft. Bei Hayek ist das nicht so offensichtlich. Bei Hayek ist der Staat tatsächlich immer nur, als immer schon da war, seines a priori seiner ganzen Kategorien gedacht. Also man erkennt das daran, dass alle seine wichtigen Begriffe nicht ökonomische Begriffe sind, obwohl er sich für einen Liberalen hält. Deshalb müsste man denken, der hat so Begriffe wie Tauschwert, Wert und so weiter. Aber nichts da. Der hat so Begriffe wie Ordnung, Recht, Freiheit, komplett nur politische Begriffe. Das heißt, entgegen der Lesart der Neoliberalismuskritikerinnen, die auf genau dieser Differenz ihre ganze Legitimität aufbauen, die sagen nämlich, der Eucken, das war überhaupt kein Neoliberaler, das war ein Ordoliberaler, heißt das dann. Neoliberal ist nur Hayek, weil der redet vom Staat nicht. Dagegen muss man meines Erachtens sagen, dass es andersrum ist. Eucken redet explizit vom Staat und bei Hayek ist dieser Staat sehr viel unmittelbarer im Bewusstsein gegeben. Der ist noch einen Schritt weiter in der Internalisierung des Staates. Bei Eucken ist der Staat noch eine Macht, die anerkannt werden muss. Bei Hayek ist sie eine Macht, die einfach unmittelbar da ist. Da denkt niemand mehr darüber nach, ob sie legitim sein könnte, was für eine Verfassung sie haben könnte. Sie hat einfach nur das Richtige zu tun. Also sehr nah an dem, was in deutschen Talkshows so läuft. Also da ist, und sehr nah in dem, was ich gerade, deswegen habe ich bei dieser Erläuterung, warum die Globalisierung eine Meinung ist, sehr nah an dieser subjektiven Gewissheit. Das ist nichts, worüber man wirklich nachdenken kann. Man muss sehr große Umwege gehen, um das als Gegenstand des Denkens herausarbeiten zu können. Deswegen habe ich auch so große Umwege gemacht. Dann gibt es, das mache ich jetzt auch relativ schnell, dann gibt es bei Eucken eine wichtige Unterscheidung, die klar macht, nochmal, wie das gedacht ist. Es gibt den wirklich starken Staat und es gibt den Wirtschaftsstaat. Der Wirtschaftsstaat sieht nur so aus, als ob er stark sei. Da sind alle möglichen Gewerkschaften und haben was zu sagen. Alle wollen mitbestimmen, was los ist. Der Staat ist schwach. Das ist genau die Staatstheorie von Carl Schmitt, die faschistische Idee vom Staat begründet. Also auf der einen Seite eine Autorität. Die Autorität hat aber nicht diejenigen, die sie anerkennen, zu ihrem Recht kommen zu lassen. Also es ist keine demokratische Vertretung von irgendwas, sondern sie hat nur die Aufgabe, als Autorität zu wirken. Mitreden soll nur irgendein ominöser Volksgeist oder sowas. Also es gibt ja innerhalb der faschistischen Theorie keine politische Theorie, außer diese Sorte von Idee von der Staatsautorität. Und das ist der starke Staat. Und das ist nochmal wichtig, weil im Unterschied zum makroökonomischen Ganzen des Keynesianismus, also ich bin jetzt wieder ein Stück weiter zurück im Referat, bei diesem, wie hieß der, der Typ, der Staatssekretär von Lafontaine, im Unterschied zum makroökonomischen Ganzen besteht der Unterschied darin, dass die neoliberale Theorie auf die völkische, faschistische Mythologisierung dieses Ganzen zurückgreift und anschließend zum Teil rationalisierte und zum Teil schlichtweg verdrängte. Er ist im strengen Sinn postfaschistische Theorie, also der Neoliberalismus. In ihr ist der Faschismus aufgehoben, ohne dass die unmittelbar faschistische Praxis weiterhin nötig wäre und legitimiert werden müsste. Also es ist ein Resultat des Faschismus, aber nicht der Faschismus selbst. Der historische Keynesianismus, also der, der die Kaufkraftstärkung zum Programm gemacht hat, war im Unterschied dazu von Beginn an um Rationalisierung der Krise bemüht und insofern beinhaltet er die humanere Theorie. Soviel zur Einordnung der Vorgeschichte, die in der Weltwirtschaftskrise ihren Ausgangspunkt hatte. Sie war der Anlass für die endgültige Aufgabe der liberalen Theorie, zugunsten des Neoliberalismus. So, jetzt ist die Frage, wie fit ihr noch seid. Wir könnten jetzt hier einen Bruch machen. Ich habe jetzt auf allerlei Passagen zur Einordnung mit diesem Wissen nochmal der Globalisierungskritik. Ich könnte die vortragen. Es gibt auch nochmal Ludwig Erhard zu lesen. Oder wir versuchen das in der Diskussion zu machen. Also das geht auch relativ leicht. Wenn ihr jetzt Ideen habt, wie das denn sein könnte, Fragen habt und so weiter, kann ich das auch einbauen. Ich glaube,
lieber jetzt,
ja, ne? Die Aufmerksamkeit sinkt, denke ich. Thank you.